Am nächsten Sonntag war ich bei ihr. Es war mein erster Besuch in einem Gefängnis. Ich wurde am Eingang kontrolliert und auf dem Weg wurden mehrere Türen auf- und zugeschlossen. Aber der Bau war neu und hell und im inneren Bereich standen die Türen auf und bewegten die Frauen sich frei. Am Ende des Gangs ging eine Tür ins Freie, auf eine belebte kleine Wiese mit Bäumen und Bänken. Ich sah mich suchend um. Die Wärterin, die mich geführt hatte, zeigte auf eine nahe Bank im Schatten einer Kastanie. Hanna? Die Frau auf der Bank war Hanna? Graue Haare, ein Gesicht mit tiefen, senkrechten Furchen in der Stirn, in den Backen, um den Mund und ein schwerer Leib. Sie trug ein zu enges, an Brust, Bauch und Schenkeln spannendes hellblaues Kleid. Ihre Hände lagen im Schoß und hielten ein Buch. Sie las nicht darin. Über den Rand ihrer Lesehalbbrille schaute sie einer Frau zu, die ein paar Spatzen Brotkrume um Brotkrume vorwarf. Dann merkte sie, dass sie beobachtet wurde, und wandte mir ihr Gesicht zu. Ich sah die Erwartung in ihrem Gesicht, sah es in Freude aufglänzen, als sie mich erkannte, sah ihre Augen mein Gesicht abtasten, als ich näher kam, sah ihre Augen suchen, fragen, unsicher und verletzt schauen und sah ihr Gesicht erlöschen. Als ich bei ihr war, lächelte sie ein freundliches, müdes Lächeln. »Du bist groß geworden, Jungchen.« Ich setzte mich neben sie und sie nahm meine Hand. Ich hatte ihren Geruch früher besonders geliebt. Sie roch immer frisch, frisch gewaschen oder nach frischer Wäsche oder nach frischem Schweiß oder frisch geliebt. Manchmal nahm sie Parfum, ich weiß nicht was für eines, und auch dessen Duft war mehr als alles andere frisch. Unter diesen frischen Gerüchen lag noch ein anderer, ein schwerer, dunkler, herber Geruch. Oft habe ich an ihr geschnüffelt wie ein neugieriges Tier, habe an Hals und Schultern angefangen, die frisch gewaschen rochen, habe zwischen den Brüsten den frischen Schweißgeruch eingesogen, der sich in den Achselhöhlen mit dem anderen Geruch mischte, fand diesen schweren, dunklen Geruch um Taille und Bauch fast pur und zwischen den Beinen in einer fruchtigen Färbung, die mich erregte. Habe auch ihre Beine und Füße beschnuppert, die Schenkel, an denen sich der schwere Geruch verlor, die Kniekehlen, nochmal mit leichtem, frischem Schweißgeruch und die Füße mit dem Geruch von Seife oder Leder oder Müdigkeit. Rücken und Arme hatten keinen besonderen Geruch, rochen nach nichts und rochen doch nach ihr. Und in den Handflächen war der Duft des Tages und der Arbeit, die Druckerschwärze der Fahrscheine, das Metall der Zange, Zwiebel oder Fisch oder gebratenes Fett, Waschlauge oder Bügelhitze. Werden sie gewaschen, verraten Hände zunächst nichts von alledem, aber die Seife hat die Gerüche nur überdeckt. Und nach einer Weile sind sie wieder da, schwach, verschmolzen in einen einzigen Tages- und Arbeitsduft, in den Duft des Tages- und Arbeitsendes des Abends, der Heimkehr und des Daheimseins. Ich saß neben Hanna und roch eine alte Frau. Ich weiß nicht, was diesen Geruch ausmacht, den ich von Großmüttern und alten Tanten kenne und der in Altersheimen in den Zimmern und Fluren hängt wie ein Fluch. Hanna war zu jung für ihn. Ich rückte näher, ich hatte gemerkt, dass ich sie zuvor enttäuscht hatte und wollte es jetzt besser und wieder gut machen. Ich freue mich, dass du rauskommst. Ja? Ja. Und ich freue mich, dass du in der Nähe sein wirst. Ich erzählte ihr von der Wohnung und Arbeit, die ich für sie gefunden hatte, von den kulturellen und sozialen Angeboten im Stadtviertel, von der Stadtbücherei. Liest du viel?
Es geht so. Vorgelesen bekommen ist schöner.
Sie sah mich an.
Damit ist jetzt Schluss, nicht wahr?
Warum soll damit Schluss sein?
aber ich sah mich weder Kassetten für sie besprechen noch ihr begegnen und vorlesen.
»Ich habe mich so gefreut und dich so bewundert, dass du lesen gelernt hast. Und was hast du mir für schöne Briefe geschrieben?« »Das stimmt, ich hatte sie bewundert und mich gefreut, darüber, dass sie las und darüber, dass sie mir schrieb. Aber ich spürte, wie wenig meine Bewunderung und Freude dem angemessen waren, was Hanna, das Lesen und Schreiben lernen, gekostet haben musste. Wie dürftig sie waren, wenn sie mich nicht einmal dazu hatte bringen können, ihr zu antworten, sie zu besuchen, mit ihr zu reden. Ich hatte Hanna eine kleine Nische zugebilligt, durchaus eine Nische, die mir wichtig war, die mir etwas gab und für die ich etwas tat, aber keinen Platz in meinem Leben. Aber warum hätte ich ihr einen Platz in meinem Leben zubilligen sollen?« Ich empörte mich gegen das schlechte Gewissen, das ich bei dem Gedanken bekam, sie auf eine Nische reduziert zu haben. »Hast du vor dem Prozess und das, was in dem Prozess zur Sprache kam, eigentlich nie gedacht? Ich meine, hast du nie daran gedacht, wenn wir zusammen waren, wenn ich dir vorgelesen habe? Beschäftigt dich das sehr?« Aber sie wartete nicht auf eine Antwort. Ich hatte immer das Gefühl, dass mich ohnehin keiner versteht, dass keiner weiß, wer ich bin und was mich hierzu und dazu gebracht hat. Und weißt du, wenn keiner dich versteht, dann kann auch keiner Rechenschaft von dir fordern. Auch das Gericht konnte nicht Rechenschaft von mir fordern. Aber die Toten können es. Sie verstehen. Dafür müssen sie gar nicht dabei gewesen sein. Aber wenn sie es waren, verstehen sie besonders gut. Hier im Gefängnis waren sie viel bei mir. Sie kamen jede Nacht, ob ich sie haben wollte oder nicht. Vor dem Prozess habe ich sie, wenn sie kommen wollten, noch verscheuchen können. Sie wartete, ob ich etwas dazu sagen würde, aber mir fiel nichts ein. Dass ich nichts verscheuchen könne, hatte ich zunächst sagen wollen, aber es stimmte nicht. Man verscheucht jemanden auch, indem man ihn in eine Nische stellt. »Bist du verheiratet?« »Ich war's. Gertrud und ich sind seit vielen Jahren geschieden und unsere Tochter lebt im Internat. Ich hoffe, dass sie für die letzten Schuljahre nicht dort bleiben, sondern zu mir ziehen will.« Jetzt wartete ich, ob sie etwas dazu sagen oder fragen würde, aber sie schwieg. »Ich hole dich nächste Woche ab, ja?« »Ja.« »Ganz still, oder darf es ein bisschen lauter und lustiger sein?« »Ganz still.« »Gut.« »Ich hole dich ganz still und ohne Musik und Champagner ab.« Ich stand auf und auch sie stand auf. Wir sahen einander an. Es hatte zweimal geklingelt und die anderen Frauen waren schon ins Haus gegangen. Wieder tasteten ihre Augen mein Gesicht ab. Ich nahm sie in die Arme. Aber sie fühlte sich nicht richtig an. »Mach's gut, Jungschen. Du auch.« So nahmen wir Abschied, noch ehe wir uns im Hause trennen mussten.